Ja, liebe Zuhörer, willkommen zum freien Gespräch heute mit Egon Fleig für den Sandwirt-Televisor. Wir haben über sehr viele verschiedene Themen gesprochen, Wissenschaftsfreiheit, Konservatismus, Islam. Und jetzt wollen wir uns abschließend eigentlich einem Thema zuwenden, das ja nun auch in naher Zukunft ganz Europa wieder einmal auch in seinen Bann ziehen wird, angesichts der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das ist natürlich die Europäische Union. Auf die eigentlich von links wie rechts zum einen große Hoffnungen gesetzt werden, die gleichzeitig aber auch im Kreuzfeuer natürlich verschiedenster Kritikpunkte gerät. Die Europäische Union, von der die einen angenommen haben, sie würde zur Vorstufe eines universalen, säkularen, allgemeinmenschlichen Weltstaates werden, von der die anderen gehofft haben, sie würde ein Organisationsprinzip der abendländischen Zivilisation werden. Diese EU, die also im Zentrum aller Debatten steht, ist auch zum Thema geworden eines Buches von Egon Fleig, und zwar eine Veröffentlichung mit dem Titel ein Appell an eine säkulare oder an die Gründung einer säkularen Republik Europa von 2013. Es ist also auch schon jetzt 10 Jahre her, zum Zeitpunkt, wo wir hier sprechen. Hat sich denn dieses EU-Europa in diese Richtung entwickelt, die Sie damals erhofft hatten? Stehen wir vor der Gründung vielleicht sogar einer solchen säkularen Republik Europa, jetzt wo so viele doch auch von einem föderalen Europa reden und alles grundsätzlich reformieren wollen? Oder ist das nicht das, was Ihnen vorschwebt?
Wenn man eine zynische Auffassung von der Geschichte und vom Geschichtsprozess hat, dann stehen wir näher dran, weil der Kollaps Europas, der Kollaps des Brüsseler Europa sich nun viel deutlicher abzeichnet als vor 10 Jahren. Der ökonomische Kollaps, der politische das politische Auseinanderbrechen Europas in mindestens mehreren außenpolitischen Fragen, nämlich der Frage der der Verteidigung Europas, der Aufstellung einer gemeinsamen Wehrkraft und dann der außenpolitischen Orientierung etwa bei der Ukraine und bei Israel. Die trifft auseinander, wird jetzt richtig spürbar und unüberwindbar im Klartext. Was ich mir nicht erhofft habe, sondern weil die Hoffnung hier gar kein Zeitmaß mehr zur Verfügung hat, ich habe es mir halt gewünscht, das wäre, dass das Brüsseler Europa beendet wird. Und dass man Europa so neu gründet, wie damals in den 20er Jahren Aristide Briand und Stresemann es sich gewünscht haben, nämlich eine Union, die eine Vereinigte Staaten von Europa umschließt. Stattdessen haben wir ja etwas ganz anderes bekommen. Wir haben ein Europa, das sich herausentwickelt hat aus einer Wirtschaftsgemeinschaft, aus einer EWG, dann aus einer EG. Und die Idee dieses Europas und dieses Zusammenschlusses ist eine ganz andere. Es ist die Idee, wir verwandeln unsere Europäer in lauter homines economici, also in lauter Wirtschaftssubjekte, und als Wirtschaftssubjekte sind sie aufeinander angewiesen und wollen nichts lieber als die Gewinne, die entstehen durch einen großen Zusammenschluss, diese Gewinne zu steigern und zu bewahren. Der kardinale Fehler ist, niemals entsteht aus einer Wirtschaftsgemeinschaft eine politische. Eine politische Gemeinschaft wie die USA, die Vereinigten Staaten von Europa, wären eine politische Gemeinschaft gewesen. Eine solche Gemeinschaft entsteht nur durch politische Willensentscheidungen. Und zu glauben, dass Menschen immer mehr aufeinander zugehen als Wirtschaftssubjekte und eines Morgens wachen sie auf und sagen, sie sind, ah, wir sind heute Nacht, definitiv haben wir uns zu Europäern geträumt. Und jetzt sind wir es. Das ist nicht nur absurd, es ist geradezu eine groteske Missachtung der menschlichen Natur, dessen, was der Mensch ausmacht. Der Mensch, der den Rahmen seines Zusammenlebens ordnet, indem er selbst erdachte Ordnungen ersinnt, sie strukturiert und sie per institutionellen Verfahren herstellt, diesen Menschen zu reduzieren auf einen passiven
Verbraucher,
auf einen Konsumenten, der dann als Konsument ein Konsumenten-Europa schafft und das soll politisch eine politische Größe sein. Das ist grotesk, grotesk unter den Prämissen der europäischen politischen Philosophie. Mhm. Es ist das groteskeste Experiment, das jemals auf diesem Kontinent gehandhabt worden ist, außer den theokratischen Zuckungen, die wir im 16. Jahrhundert hatten. Das ist also das Problem. Wir haben eine Wirtschaftsgemeinschaft und leider nun auch noch eine gemeinsame Währung. Ich gebe zur Erinnerung, die USA hatte über 30 Jahre keine gemeinsame Währung, führte aber drei Kriege und konnte das tun, weil sie eine politische Einheit war und weil sie politisch zusammenhalten wollte. Das war der politische Wille. Und dieser politische Wille ist bei uns überhaupt nicht da. Er ist auch nicht, deswegen nicht da, weil wir nicht gefragt wurden, ob wir eine europäische Nation sein wollen. Warum hat man uns nicht gefragt? Eine politische Einheit braucht eine Basis an Bürgern, die diese Einheit trägt. Diese Basis muss sich neu definieren, wenn sie nicht mehr nur Franzosen oder nur Deutsche sein wollen, dann müssen sie gefragt werden, wollt ihr zusätzlich noch etwas sein mit Pflichten, mit neuen Pflichten. Das kommt ja hinzu. Und das ist uns versagt worden. Wir hatten keinen Gründungsprozess für Europa. Wir haben keinen Gründungsakt, wir haben keine Verfassung. Und die Institutionen, die wir haben, sind alles andere als demokratisch. Das beim Parlament angefangen, ein Parlament, das auf radikaler Ungleichheit der Stimmen basiert, ist kein Parlament. Im Sinne einer Demokratie geht es gar nicht. Die Stimmen müssen gleich sein, die abgegebenen Stimmen müssen gleich viel zählen, ob auf Malta oder in Deutschland, es ist egal. Das geht nicht, das ist kein Weg zur Demokratie. Mehrheitsentscheidungen jetzt durchzuboxen unter den Bedingungen dieser Verfassung, die wir haben, mit Verfassung meine ich nicht eine geschriebene Verfassung, sondern mit Verfassung meine ich diese Organe, die wir in Brüssel haben, dass die auch noch mehrheitlich entscheiden sollen, das ist doppelt grotesk, weil die Mehrheitsentscheidung nur Sinn macht unter Bedingungen der Gleichheit der Teilnehmer. Und die ist nicht gegeben. Ganz schlimm, Herr Engels, finde ich, dass unsere Juristen, die europäischen Juristen in Brüssel, die Verträge, die wir haben, so ansehen, als seien die Verträge eine Verfassung. Sie geben diesem Vertragsrecht, Lissabon, Maastricht, geben Sie den Rang von Verfassungsgesetzen, obwohl diese Verträge Sekundärrecht sind. Sie sind Sekundärrecht, weil Primärrecht wäre ja das Gesetz, das ein Parlament sich gibt, das ein Volk sich gibt. Das ist primäres Recht. Und jetzt soll sekundäres Recht, das entstanden ist durch die europäischen Verträge, soll den Rang einer Verfassung haben und über dem primären Recht stehen. Das kann nicht wahr sein. Wer so denkt, hat jeden Bezug zur Volkssouveränität verloren. Wenn wir das zulassen, dann bekommen wir eine Definition von Demokratie, die nichts mehr zu tun hat mit der Volkssouveränität und mit der politischen Gleichheit aller Bürger. One man, one vote. Mhm. Das, grosso modo, ja, sehe ich als unser kardinales Problem.
Also dem kann ich mich nur anschließen. Das Grundsatzproblem ist natürlich hier vor allen Dingen eines auch der Wurzeln von Solidarität in einem System, das eigentlich nur darauf aufgebaut ist, Wohlstand oder sagen wir Wachstum zu verteilen, kann man die Solidaritätsfrage vorläufig auf die Seite schieben.
Weil, im Gegenteil, ne? da werden wir zu Konkurrenten. Als Wirtschaftsobjekte.
Aber was ich meine, ist so, sagen wir mal, in der Aufbauphase so des späten oder zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, da konnte man auch sagen, naja, es geht ja ohnehin besser. Es ging nicht um Verteilungskämpfe von schrumpfenden Ressourcen, sondern eigentlich von Aufbau. Von daher konnte man sagen, naja, wir haben ja alle was davon. Das sieht jetzt natürlich anders aus, weil jetzt schrumpfen die Ressourcen und dann stellt sich natürlich zunehmend die Frage, ja, wieso soll ich denn solidarisch sein als Deutscher mit einem Griechen, der in der Wirtschaftskrise ist? Das ging alles nett, solange wir alle wuchsen. Jetzt auf einmal geht das in die andere Richtung. Deshalb hätte man völlig einverstanden mit dem politischen Willensakt beginnen sollen, indem sich die europäischen Bürger zu ihrer europäischen Identität bekennen und sich zuerst einmal sozusagen ihrer Solidarität erklären, auf der Basis dieses Europäertums, das uns alle verbindet. Das wäre dann die Grundlage gewesen, in guten wie in schlechten Zeiten weiter Solidarität zu üben. Das hat man verpasst. Es hat natürlich auch historische Gründe. Wem sage ich das natürlich? Nach dem Zweiten Weltkrieg haben wir natürlich dann der eigentliche Gründungsakt ist ja eigentlich der Zweite Weltkrieg, die völlige Zerstörung Europas, die Infragestellung sämtlicher Grundlagen unserer Zivilisation und das daraus abgeleitete Nie wieder, das gewissermaßen so der Gründungsmythos der europäischen Zusammenarbeit geworden ist und eigentlich auf der Ablehnung der eigenen Geschichte als einer Sache, die teleologisch früher oder später auf sowas wie den Zweiten Weltkrieg hinführen musste. Das ist so dieses Geschichtsbild, das man ja auch sehr stark sieht, wenn Sie in Brüssel sind, zum Beispiel im Museum der Europäischen Geschichte. Vielleicht waren Sie mal da, das ist gruselig. Sie fangen unten an, da haben Sie so ein paar Vitrinen über die Griechen und die Römer und dann geht das dann so rasch durch das Mittelalter durch. Es geht um europäische Geschichte. Ne? So das erste Highlight ist die Französische Revolution, da beginnt Europa. Die Völker wachen langsam auf und dann kommt ja der böse Nationalismus und der Erste und Zweite Weltkrieg und dann beginnt die europäische Geschichte in der Ablehnung des Nationalstaats. Sie gehen auch von unten nach oben, unten ist alles dunkel und je höher sie kommen, desto lichter und heller und größer werden die Räume, bis sie an der Gegenwart angekommen sind unter so einer Art Glasdach, wo sozusagen so die unmittelbare Nähe zur Erleuchtung da ist. Also eine gruselige Geschichtsklitterung, die aber natürlich diesen Mythos auch widerspiegelt. Klar, man hat natürlich im Kontext des Kalten Krieges wahrscheinlich eher im Bereich der wirtschaftlichen Zusammenarbeit anfangen wollen, weil man ja natürlich auf der anderen Seite dann auch immer die Gefahr eines heißen Krieges hatte und vielleicht nicht antagonisieren wollte durch die Gründung einer echten politischen Gemeinschaft, ja auch gerade im Rahmen der deutsch-deutschen Frage. Lässt sich alles, sagen wir mal, irgendwie erklären, aber die Situation, in der wir sind, ist natürlich genau wie Sie sie schildern. Und die Frage ist natürlich, kommen wir da noch überhaupt noch raus? Sie spielten ja ursprünglich, benutzen Sie ja, glaube ich, ein Wort wie der unausweichliche Zusammenbruch dieses EU-Systems oder jedenfalls sowas in diese Richtung. Ja. Jedenfalls. Also Sie glauben also nicht, dass diese gegenwärtige Selbstermächtigung, die ja stattfindet, auch über- oder undemokratisch, doch durch das Mehrheitsprinzip und so weiter. Sie glauben also nicht, dass das durchgesetzt werden wird? Also Sie denken, dass daran an dieser Frage diese EU dann tatsächlich zerbrechen wird? Oder wird sich das wirklich in eine tatsächliche undemokratische Dystopie transformieren?
Ja, die zweite Alternative habe ich nie richtig in Betracht gezogen, weil die erste Alternative, das Zerbrechen, sich ja meines Erachtens angekündigt hat durch den Brexit. Und ich war der Meinung, der Brexit gab das Modell für jetzt weitere Austritte. Aber in der Tat, wir sind jetzt 7 Jahre nach dem Brexit und nach der Brexit-Entscheidung. Und immer noch sind keine weiteren Austritte geschehen. Und das deutet darauf hin, dass es eher ein Implodieren nach innen ist, als dass Italien, Griechenland oder Spanien, also die von der Migration so stark betroffenen Gebiete, dass die ausscheiden. Oder auch, dass Polen und die Slowakei und Ungarn ausscheiden. Eher werden Funktionen um Funktionen nicht mehr bedient werden können.
Von der EU.
Genau. Weil die Abschöpfung von Ressourcen an die EU zur Umverteilung durch die EU irgendwann auch an eine Legitimitätsschwelle gerät. Mhm. Und diese Schwelle ist spätestens dann erreicht, wenn der Euro so nicht mehr zu halten ist. Wenn der Euro,
weil man das ja seit 20 Jahren so ungefähr sagt, mittlerweile, dass er bald zusammenbricht.
Ja, er hat sich bisher dem Zusammenbruch verweigert. Aber die Rettungsschirme, die diversen, haben ja einiges gekostet und diese Kosten konnte man vor sich herschieben. Aber jetzt haben wir nicht nur Rettungsschirme, jetzt haben wir wirklich tiefe Einschnitte gehabt durch die Corona-Krise und Lockdowns, die, wenn man sie umrechnet, verlorene Kriege sind. Der deutsche Lockdown, 5 Monate, 60% der Ökonomie, 40% der Ökonomie war im Lockdown, 60% funktionierte noch. Wenn man das hochrechnet, kommt ein verlorener Krieg, ein kleiner verlorener Krieg heraus. Das in Frankreich waren 49% der Ökonomie heruntergefahren. Das sind immense Kosten, die haben wir noch vor uns, die müssen bezahlt werden. Der Euro wird massiv darunter leiden und es gibt da kein Entweichen. Von daher,
es gibt den Zwangsstaat. Es gibt die Implosion, okay, auf der einen Seite. Und es gibt natürlich immer mehr Bürokratie, Zentralismus, Zwangsstaat, diokletianisches Modell, wenn man so ein bisschen will, dass man eben also dieses weitwunde System durch immer mehr Reglementierung durchdrückt. Ich meine, Nordkorea überlebt ja auch seit langem, obwohl es es eigentlich nicht sollte.
Herr Engels, Sie sagen Zwangsstaat. Zwangsstaat setzt voraus einen Staat. Brüssel ist kein Staat. Und das heißt, der Zwang, den Brüssel ausüben kann, ist in hohem Maße ein juristischer. Und da, wo der juristische wird nicht mehr greifen, wenn die moralische Legitimität immer mehr verloren geht, dann kann Brüssel nichts erzwingen. Brüssel hat keine Polizei, Brüssel hat kein Militär. Das heißt, mit anderen Worten, da werden Auflösungserscheinungen werden dann massiv kommen und die extrem aufgeblähte Bürokratie, die Brüssel hat, die wird dann das Negative ausschlagen, nämlich man wird es Brüssel vorwerfen. Mhm. Ja. Man wird sagen, das war mit ein entscheidender Faktor, dass wir in dieser Situation sind, diese horrenden Kosten. Die werden nicht mehr legitimierbar sein. Und dann beginnt das Abbauen.
Und das wäre dann der Moment vielleicht für die Gründung einer säkularen Republik Europa?
Das wäre der Moment, wo wir die Diskussion aufnehmen. Dann müssen wir sie richtig massiv aufnehmen, im Sinne von, es gibt kein Zurück zum klassischen Nationalstaat. Mhm. Dieses Zurück ist theoretisch möglich, aber dann haben wir hier 40 kleine Staaten, die machtlos sind. Wenn wir etwas taugen wollen und ernst genommen werden wollen, dann können wir das nur gemeinsam tun als Europäer. Aber als Europäer reicht es nicht, Sonntagsgebete zu sprechen, wir Europäer, unsere europäischen Werte, und dann nicht darüber zu reden, was diese Werte sind. Oder andere zu diffamieren, die sagen, die europäischen Werte sind Wissenschaftlichkeit, Demokratie, Menschenrechte. Und um die Demokratie zu bewahren und bestimmte Werte, die wir inzwischen auch erworben haben, wie die Gleichstellung der Geschlechter, um die zu bewahren, müssen wir Maßnahmen ergreifen. Die werden ja im Grunde genommen diffamiert, mhm, unter Berufung auf unsere europäischen oder sogar unsere christlichen Werte, die ganz bewusst im Unklaren und im Undefinierbaren gelassen werden. Das wird nicht mehr gehen. In dem Augenblick, wenn die Europäer darüber ernsthaft nachdenken wollen, also die europäischen medialen und intellektuellen Eliten, die das in die Hand nehmen müssen, wenn sie ernsthaft darüber nachdenken wollen, was genau macht uns zu Europäern, dann wird uns diese Diskussion nicht erspart bleiben. Und dann kommen wir zum Kern.
Und deshalb steht ja auch zu erwarten, dass als Reaktion der anstehenden Wahlen zum EU-Parlament wahrscheinlich das neue Parlament versuchen wird, dieser Situation zuvorzukommen, indem vielleicht auch übereilt eben eine Föderalisierung Europas mit Mehrheitsprozessen und so weiter übers Knie gebrochen werden soll, um eben weiter dieses Europa von oben zu sichern und eben nicht durch den Implosionsprozess zu müssen und ein Europa von unten zu schaffen. Das ist so ein bisschen die letzte Chance, wenn man so will, dieses EU-Konzepts, sich weiter in die Zukunft zu durchzuhangeln, wenn man so will. Das ist, glaube ich, die große Entscheidung, die auch diesen EU-Wahlen, glaube ich, inhärent sein wird. Ja, da könnten wir natürlich auch jetzt noch sehr lange drüber reden. Ich finde das sehr spannend, diese säkulare Republik Europa. Also wir teilen da absolut unsere Faszination, sowohl für unsere europäische Identität, auch wenn wir es ein bisschen anders definieren in gewissen Punkten. Und ich zum Beispiel weniger von einem lateinischen als von einem christlichen Europa reden würde, wie in dem vorigen Blog. Aber davon abgesehen, also ich denke, wir sind da absolut auf derselben Linie als europäische Patrioten und in unserer Einschätzung auch, dass, sagen wir mal, es keinen Weg zurück in x Dutzend kleiner Nationalstaaten gibt, sondern wir als Europäer uns zusammenschließen müssen, um den Stolz eben unserer Geschichte, in dem alles miteinander zusammenhängt gewissermaßen und das eine aus dem anderen auch erwachsen ist. Und wir jetzt auch als konservative, aufgeklärte Konservative, christliche Konservative, wie auch immer man das definieren will, eben zu diesem Zweck auch zusammenschließen müssen, eben in diesem Kampf um Europa gewissermaßen, um Europa auch als Akteur der Weltgeschichte und als eine Zivilisation, die mit einer Stimme spricht, eben auch zunehmend zu retten. Denn zunehmend ist ja, Sie erwähnten es ja auch nun, die Bedrohung sowohl von innen durch den Wokismus als auch von außen durch den Islam, durch China, die Konkurrenz mit China, so sympathisch, sagen wir mal, der Konfuzianismus uns auch in vielem sein muss und so gut das Essen ist, so sehr muss man doch einsehen, dass es sich um einen ernstzunehmenden Konkurrenten handelt, dem wir da ausgesetzt sind und dem gegenüber wir uns auch irgendwie behaupten müssen. Also das erfordert nicht nur Opfer, sondern auch die Bereitschaft, eben diese gemeinsame Identität zusammen zu definieren und eben dadurch auch Solidarität zu schaffen, ohne die wir uns aus der Geschichte faktisch verabschieden. Ganz herzlichen Dank für diesen letzten Block, für dieses schöne Gespräch zum säkularen Europa, zur Aufklärung, zu Islam, zur Wissenschaftsfreiheit. Ich denke, das war wieder einmal auch für unsere Zuhörer vom Sandwirt-Televisor, denke ich mal, viele erhellende Momente im freien Gespräch mit Egon Fleig. Wir sprachen auch diesmal doch sehr viel auch über die Notwendigkeit auch eines kollektiven Widerstands gewissermaßen gegen diese Zersetzungsprozesse auch. Und da ist natürlich wieder mal der Werbeblock auch notwendig. Sandwirt als Magazin des konstruktiven Widerstandes hat natürlich sich auch jetzt als neuer Verlag etabliert. Und so können Sie denn als Zuhörer auch im Shop des Sandwirts sowohl Sammelbände finden mit Zusammenstellungen eben der neuesten Aufsätze aus oder einer Auswahl der Aufsätze aus der Sandwirt-Webseite oder, wenn ein bisschen Werbung für mich selbst auch gestattet ist, eben für mein neues Buch Freiheit und Ideal mit 12 Lebensbildern großer Widerständler, nicht nur aus Europa, sondern eigentlich auch aus allen Zivilisationen. Bleiben Sie dran, bleiben Sie uns gewogen, schalten Sie weiter, hören Sie sich auch die weiteren Beiträge im Sandwirt-Televisor an und bis sehr bald.